Heute, vor 80 Jahren, wurde ein neues Kapitel im Zweiten Weltkrieg aufgeschlagen. Vom 13. bis 15. Februar 1945 flog die britische Royal Air Force verheerende Angriffe auf Deutschland, insbesondere auf Dresden. Weite Teile der Innenstadt wurden zerstört, Zehntausende starben im Feuer. Die Bombennächte auf Dresden sorgen bis heute für Kontroversen. Wie ist damit umzugehen? Wie sollte den Opfern gedacht werden und was hat das mit dem Land gemacht? Einen Beitrag zu dieser Debatte hat der Historiker Dr. Jörg Friedrich geleistet. Im Jahr 2002 erschien sein Buch Der Brand. Darin schildert er die Schrecken der Bombenangriffe. Jörg Friedrich ist heute unser Gast. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Gollner.
Dresden lag während des Kriegs lange außerhalb der Reichweite der Bomber. Im Februar 1945 hatte sich das aber geändert. Wie war die militärische Situation 3 Monate vor der Kapitulation?
Die militärische Situation war absolut aussichtslos. Die Russen standen 80 Kilometer entfernt, hatten Breslau eingekesselt, die Amerikaner standen kurz vor dem Rhein. In Dresden passierte etwas, was kein neues Kapitel in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs war, sondern das Kapitel war bereits 4 Jahre alt. In diesen 4 Jahren wurde die gesamte deutsche Städtelandschaft abgebrannt, zertrümmert. Die Städte davor waren Hannover, Hamburg, München, Nürnberg, Köln, Kassel, Frankfurt, Leipzig, Berlin, Bremen und so weiter und so fort. Zunächst mal war das ein Kriegsmittel, die Deutschen in die Knie zu zwingen, in der Auffassung, sie könnten die Kriegsmaschinerie, Hitler und die deutsche Wehrmacht stoppen, ihr in den Arm fallen. Das ist ein lächerliches Konzept und inzwischen weiß jeder, dass sowas nicht funktioniert. Sehen Sie sich Israel und die Bevölkerung von Gaza an. Auf diese Art und Weise wird die Bevölkerung mit dem Regime zusammengeschmiedet und nicht getrennt. Alsdann hat man dieses Vernichten von Städten erstmal erlernen müssen. Das ist eine sehr komplizierte Sache, wissen Sie. Aus 3000 Meter Höhe fliegend, oberhalb einer Wolkendecke, eine Stadt unten von vielleicht 15 Quadratkilometern überhaupt erstmal zu treffen, geschweige denn sie abzubrennen. Das ist ein wahres technisches Kunstwerk.
Können Sie uns beschreiben, was dann am Boden passiert ist?
Am Boden ist Folgendes passiert. Sie wohnen in Ihrer Mietskaserne. Dann kommen in der Nacht um 12.15 Uhr ungefähr 800, 900, 1000, 1200 Flugzeuge. Und sie regnen einen Mix von Spreng- und Brandstoffen über Ihr Quartier ab. Zuerst kommen die Sprengstoffe. Was machen die? Sie decken die Dächer ab und sie drücken die Fenster ein. Infolgedessen wird ihr Haus zu einem Kamin. Und da hinein regnet die entscheidende Waffe des Bombenkriegs, die kleine Stabbrandbombe. Aber von diesen kleinen Stabbrandbomben sind es Millionen. Die setzen das Haus in Brand und dann das Nachbarhaus. Und dann brennt die Stadt sich selber ab. Denn das Feuer springt von Seite zu Seite, von Straße zu Straße. Und es entsteht ein Feuer, das nicht mehr löschbar ist. Denn man hat beispielsweise die Straßen aufgerissen mit Sprengbomben. So kommen keine Feuerwehrfahrzeuge durch. Man hat Hydranten zerstört, also kommt man nicht an eine Wasserleitung. Und nun sitzen sie in ihrem Keller in einer Feuerhölle. In einer Feuerhölle. Was tun sie? Sie stecken eine kleine Kerze an. Was sagt Ihnen die Kerze? Dann, wenn sie erlischt, ist aus Ihrem Keller ein Gasverlies geworden. Denn wenn Sie eine gesamte Stadt anstecken, entwickeln Sie Brandgase in unvorstellbarem Ausmaß. Zum Beispiel die Zerstörung von Hamburg im Juli 1944 hat mit 35.000 Opfern die meisten Toten, die im Keller an Monoxidgasvergiftung gestorben ist. Das droht ihnen. Es kann auch sein, dass sie in der Nähe eines Bunkers wohnen. Das hat die deutsche Reichsregierung, im Unterschied zur Hamas, sagen wir mal, die ja Opfer beabsichtigt, um Opfer zu meiden, hat man die Stadt gespickt mit Stahlbetonbunkern. Nun rennen sie mit ihrem Kind im Arm nachts um 12.15 Uhr ein paar hundert Meter, um, wenn sie Glück haben, einen Bunker zu erreichen. Vor diesem Bunker stehen schon Abertausende und die trampeln sich gegenseitig tot. Das ist das Schicksal, was der Bombenkrieg der deutschen Zivilbevölkerung Tag um Tag, Monat um Monat, Jahr um Jahr beschert hat.
Sie sagten, dass das einer gewissen Vorbereitung bedarf, dass das kompliziert sei. Und dann haben Sie beschrieben, welche Auswirkungen das hatte. Gehen Sie davon aus, dass den britischen Bombern, den Generälen, bewusst war, was sie damit tun?
Ja, aber sie haben sich ja 10 Jahre in den 30er Jahren auf diesen Krieg vorbereitet. Wissen Sie, es ist wie heute mit der Atombombe. Man redet ununterbrochen davon, was kann man tun und nutzt es was oder nutzt es gar nichts und beginnt danach eine Spirale. Diese Diskussion hatte man nach dem Ersten Weltkrieg 15 Jahre lang. Und man hat diese Waffe geschmiedet. Man hat die Bomberflugzeuge geschmiedet. Man hat mit Feuerwehrleuten zusammen diese gesamte Brandkriegführung entwickelt. Man hat, das war sehr kompliziert, Navigationsgeräte entwickelt. Es gab ja kein Radar. Man hat bald gemerkt, wenn man bei Tag anfliegt, dann ist das Flugzeug viel eher zu treffen von Luftabwehrkanonen und von Jagdmaschinen, als dass das Flugzeug die Stadt trifft. Die Hälfte der britischen Bomberpiloten ist zwischen 1940 und 1945 abgestürzt und getötet worden. Das ist der Sachverhalt. Also es war eine Kunst, man hat dann nicht mehr am Tag angegriffen, man hat in der Nacht angegriffen. So. Von da an ist es aber schwierig, überhaupt zu navigieren. Man hat ein paar Tage nach Dresden die Nachbarstadt Chemnitz angreifen wollen. Das hat nicht funktioniert. Das Wetter war nicht so, man hat daneben gezielt, es war feucht und nicht trocken. Und dann hat das gleiche Experiment, dieses Menschenexperiment Dresden, nicht funktioniert. Also man musste weiter und weiter lernen und das hat ja dann auch in den Jahrzehnten seither stattgefunden. Man weiß nun, wie man eine Stadt bewohnt, nicht etwa von Militärs oder Rüstungsarbeitern, nein, Rüstungsarbeiter Frau, Rüstungsarbeiter Kind, Arbeitersiedlungen wie in Hamburg, wie man das niederrasiert. Man hat erstmal die moralische Schwelle überwunden, das hatte es ja bisher seit den Religionskriegen, also seit dem 16. Jahrhundert, nicht gegeben, dass nicht mal für den Krieger das Militär oder die Rüstungsindustrie der Angriffspunkt ist. Nein, man zielt in das verletzlichste Element.
Das ist ja auch die Kontroverse, die auch Ihr Buch ausgelöst hat. Also wenn man betrachtet, dass von Deutschland dieser Krieg ausgegangen ist und der Holocaust dann auch von Deutschland ausgegangen ist, dann fällt es schwer, Deutsche auch als Opfer zu betrachten. Das ist ja genau die Debatte, die letzten Endes seit 80 Jahren geführt wird. Wie sehen Sie diese Debatte?
Naja, ich darf Sie dahingehend korrigieren, dass der Krieg gegen England nicht von Deutschland angefangen wurde, sondern England hat Deutschland den Krieg erklärt. Punkt 1. England hat den Krieg erklärt, um dem Polen beizustehen. In dem Moment war aber Polen bereits zerstört. Das heißt, man hat den Polen nicht ein Gewehr, nicht eine Kugel geliefert. Es war eine pure Deklaration. Also es war einfach totale Kriegführung, die vorbereitet worden ist, egal wer nun angreift, wer sich verteidigt. Es war die Methode der Kriegführung, die von den Militärtheoretikern, unserem bedeutenden Generalissimus Ludendorff beispielsweise, entwickelt. Was heißt totaler Krieg? Totaler Krieg heißt, es kämpfen nicht mehr Militärverbände gegen Militärverbände, sondern es kämpft eine Nation gegen die Nation. Dass dabei Opfer herauskommen, das heißt Nicht-Kombatanten, 8000 Kinder unter 14 Jahren, die in Hamburg eingeäschert wurden. Was haben die mit Hitlers Angriff auf Polen zu tun? Können Sie mir das mal erklären?
Gab es damals die Sichtweise, dass diese Kinder zwar selbst damit nichts zu tun haben, selbst wenn sie schon in Jugendorganisationen der NSDAP gewesen sein sollten, aber dass die Deutschen an sich eine generelle Verpflichtung und eine generelle Schuld hatten? Ist das nicht die Argumentation?
Kommt darauf ein Todesurteil? Entschuldigen Sie mal, ist Mitgliedschaft in der NSDAP ein Grund für ein Todesurteil?
Meine Frage war, ob das die Sichtweise damals gewesen ist.
Nein, das war überhaupt nicht die Sichtweise. Also das ist also hier eine deutsche naive Vorstellung, dass der Bombenkrieg gewissermaßen ein fliegender Gerichtshof war, der die Deutschen für irgendetwas bestraft hat. Es war und ist es nach 45 doch geblieben, ein militärisches Mittel, den Gegner mit so wenig Verlusten wie es geht in den Boden zu zwingen. Sonst gar nichts.
Sie hatten ja die Atombomben angesprochen. Wenn man Ihre Schilderung so hört, könnte man ja fast sagen, dass in der Wirkung diese Angriffe vergleichbar gewesen sind mit Atombomben. Und die Argumentation für die Atombombe war ja auch, dass man dadurch amerikanische Menschenleben schützen könnte. Also weniger sterben durch diese brutale Eskalation.
Die ganze Geschichte mit Dresden hat mir einmal ein Ingenieur erzählt. Und zwar trifft das auch auf Ihre Frage zu, nämlich den Einsatz der Atombombe. Er sagte nämlich, Kapazität verlangt Auslastung. Wenn Sie wie die Atombombe innerhalb von mehreren Jahren gewaltige Mittel von Forschung und Industrie darauf setzen und haben das Ding und es richtet einen Schaden an von unvergleichlichen Ausmaßen. Sagen Sie, ich verzichte darauf, es einzusetzen, denn eigentlich habe ich sowieso gewonnen. Die Japaner hatten bereits die Amerikaner vor ihren Stränden. Ja, sie hatten keinen Zugang mehr zu Öl, keinen Zugang mehr zu Gummi, so kann man keinen Krieg führen. Aber die Amerikaner hatten die Atombombe. Sie hätten Japan durch Belagerung von See in die Knie zwingen können. Die Japaner hatten bereits ein verstecktes Kapitulationsangebot über Moskau an die Amerikaner weitergeleitet. Es ging im Grunde nur noch um die Frage, wird der Kaiser aufgehängt, der ja in Japan ein Gott war, ja oder nein? Das war die einzige Frage. Militärisch gab es keine Frage mehr. Japan war eine Leiche am Boden und eine Leiche können sie nicht mehr tot machen. Aber man hat diese Bombe eingesetzt, schlicht und ergreifend, weil man sie hatte. Ich werde oft gefragt, gab es einen Grund, Dresden zu bombardieren? Die Antwort ist sehr leicht. Es gab überhaupt keinen Grund, Dresden und Hiroshima nicht zu bombardieren. Man hatte die Kapazität entwickelt und die verlangte nach Auslastung. Und deswegen hat man es getan.
Dresden wurde wieder aufgebaut und hat ja heute wirklich beeindruckende Sehenswürdigkeiten. Ist damit diese Bombardierung geheilt? Würden Sie so weit gehen zu sagen, das Stadtleben von Dresden ist wieder so wie vor dem Krieg?
Gehen Sie heute Nachmittag mal in eine Kunstbibliothek und besorgen Sie sich die Dresden-Gemälde des Italieners Canaletto. Da sehen Sie das alte Dresden. Und eine solche Stadt hatte ein Gesicht. Alle deutschen Städte hatten ein Gesicht. Hamburg hatte ein Gesicht. Bremen. Und von diesem Gesicht haben Sie heute noch ein paar Backenzähne und ein paar Nasenbeine. Aber das Gesicht der deutschen Stadtlandschaft ist einfach hinweg radiert. Und es stehen, wie auf dem Forum Romanum, noch ein paar Reminiszenzen herum. Altertümer. Sie müssen davon ausgehen, wie Ihnen jeder Bildband zeigt, dass das in Jahrhunderten gewachsene Gesicht der deutschen Städtelandschaft komplett ausradiert worden ist. Stellen Sie sich vor, Sie werden also aus einem Auto mit verbundenen Augen ausgeladen. Wissen Sie, ob Sie in Süddeutschland sind oder in Hamburg sind? Wissen Sie, ob Sie in Nürnberg sind? Wissen Sie, ob Sie in Leipzig sind? Nein, Sie könnten auch in irgendeiner französischen Kleinstadt stehen. Das heißt, diese Städte sind gesichtslos geworden. Das ist also hier mal neben dem Menschenopfer der ungeheure Einschnitt in das kulturelle Gedächtnis, in die Erinnerung, in die Geschichte, die sich ja dem Menschen mitteilt als eine Umgebung. Das ist das Gymnasium, das ich besucht habe. Das ist das Rathaus, in dem ich getraut wurde. Das ist die Kirche, in der ich konfirmiert wurde. All das ist nicht mehr da, sondern es stehen entweder Repliken, wie in Dresden. Ja, man kann das ja, wie China das auch kann. Da kann man ganz Venedig aufbauen. Stellen Sie sich vor, heute würde Venedig bombardiert. So ungefähr wie Dresden, Hamburg oder Köln. Mit 1000 Flugzeugen. Innerhalb einer Viertelstunde. Das Ding brennt wie Feuer. Dann holen Sie sich ein paar chinesische Architekten und die bauen Venedig wieder auf, 1:1. Dann macht alles die künstliche Intelligenz. Ist das Venedig? Nein, das ist nicht Venedig, das ist eine Karikatur davon. Es fehlt die Aura, es fehlt die Patina, es fehlt die Tatsache, dass diese Gebäude die Zeugen von Jahrhunderten gewesen sind. Und insofern ist der Geschichtsverlust, den die Deutschen erlitten haben, ja, dann haben sie aus unterschiedlichen Gründen erlitten. Aufgrund ihrer eigenen Schande hatten zunächst einmal, dass sie mit keinem Begriff von Kultur vereinbaren lässt, aber auch, weil die Zeugnisse der Vergangenheit vorbei sind und fragen sie sich, haben wir das alles verdient? Ja? Haben also hier die 8000 Kinder in Hamburg, haben sie das verdient? Die einzigen, die es verdient haben, waren die Nazi-Gauleiter, die oberste Generalität, der Führer und seine Gauner um ihn herum. Das waren die einzigen, die vom Bombenkrieg sicher waren. Die saßen nämlich also hier hinter Quadratmetern von Stahlbetonbunkern. Die waren nicht zu treffen. Hitler musste sich ja selber eine Kugel in den Hals schießen, damit er von der Welt schied. Das sind die. Die Schuldigen sind die, die vollkommen immun waren gegen den Bombenkrieg. Aber die Frau des Stalingrad-Soldaten, sein Kind, seine Mutter, seine Schwester, sind das die Schuldigen?
Heute, vor 80 Jahren, flogen britische Bomber Angriffswellen auf Dresden. In wenigen Tagen wurden hunderttausende Bomben dabei abgeworfen, sorgten für Feuerstürme und Hitzeschocks. Zehntausende Zivilisten wurden getötet. Darüber sprachen wir mit Dr. Jörg Friedrich. Der Historiker veröffentlichte 2002 das Sachbuch Der Brand, in dem er die Nächte schilderte und das für eine deutsche Kontroverse sorgte. Herr Friedrich, vielen Dank.
Ist es wirklich genug? Geht es nicht immer weiter?